Es war einmal ein Mann, der hatte einen Ring. Und der Ring hatte die Kraft, seinen Träger vor Gott und den Menschen angenehm zu machen. Seit Generationen wurde der Ring vom Vater an den Sohn vererbt, und zwar immer an den Sohn, den der Vater am meisten liebte. Nun hatte in einer Generation der Vater ein Problem, denn er liebte alle seine drei Söhne gleich doll. Was sollte er nun tun? Er konnte sich einfach nicht entscheiden, welchem der Söhne er den Ring vererben sollte. Also ließ er zwei täuschend echte Kopien des Ringes anfertigen. So perfekt, dass nicht mehr er selber unterscheiden konnte, welches der echte Ring war. Er gab jedem der Söhne einen der Ringe und erzählte dem Sohn, dass dies der echte Ring sei. Nach dem Tod des Vaters, das kann man sich relativ leicht ausmalen, gerieten die Söhne in Streit. Welches denn nun der echte Ring ist? Ich habe den echten, nein, ich habe den echten. Und sie zogen sogar vor Gericht. Der Richter konnte aber nicht ermitteln, welches der echte Ring war. Wie denn auch? Sie waren ja täuschend ähnlich. Er erinnerte die drei Söhne aber an die Eigenschaft des Rings. Vor Gott und den Menschen angenehm zu machen. Und wenn dieser Effekt sich nun bei keinem der Söhne einstelle, was er darauf hindeutete, wenn die vor einen Kadi ziehen, dann wäre vielleicht doch der echte Ring verloren gegangen. Aber so genau könne man das ja nicht wissen. Und wenn einer der echte sei, dann werde sich das mit Sicherheit in der Zukunft daran zeigen, dass der Ring seine Wirkung zeigt. Also soll jeder der drei Söhne so leben, dass der Ring diese Wirkung zeigt und diese Wirkung für sich in seinem Leben herbeiführen, vor Gott und den Menschen angenehm zu sein. Szenenwechsel, ein anderes Schauspiel. Vor dem Palast eines römischen Provinzgouverneurs erscheinen am frühen Morgen führende Mitglieder des jüdischen Hohen Rates, also die Hohepriester, die Schriftgelehrten und so, und sie schleppen einen Angeklagten an. Bereits gefoltert und ziemlich abgerissene Gestalt, sie betreten das Haus des Gouverneurs nicht, um sich nicht zu verunreinigen, denn dann könnten sie nicht mehr zum Passamal. Heißt, man vermutete, in dem Haus eines römischen Gouverneurs könnten abgetriebene Kinder beerdigt sein und dann würde man sich durch den Tod verunreinigen. Umgekehrt glaubten die Römer, die Juden sind gar nicht aus Ägypten geflohen, die sind vertrieben worden, weil sie ansteckende Krankheiten verbreiten. Also die Abneigung gegenseitig war intensiv und aufrichtig. Also sie kommen jedenfalls gar nicht rein. Eine Frechheit, einen Gouverneur zu bitten, rauszukommen aus seinem Palast, aber er tut's. Und er fragt logischerweise, was liegt denn gegen den Mann vor? Den Juden fällt jetzt nichts ganz Konkretes ein, was man vor einem römischen Gericht verwerten könnte. Also, dass er sich irgendwie Aufruhr und so, klar. Aber der Herr Gouverneur hätte es gern was genauer. Sie sagen nur, wäre er nicht ein Verbrecher, hätten wir ihn dir nicht gebracht. Nachzulesen übrigens, falls jemand mitlesen möchte, in Johannes 18. Wenn es, sagt der Gouverneur, was soll das? Also wenn es irgendwas mit eurer seltsamen Religion hier zu tun hat, dann bin ich nicht interessiert. Macht das bitte unter euch aus. Der Gouverneur hat keine Lust, sich mit dem Fall zu beschäftigen. Seine Servisia wird im Übrigen kalt, er will wieder frühstücken. Servisia, der Vorläufer des Bieres, der im Altertum, wie wir seit Asterix und Obelix wissen, lauwarm getrunken wurde. Also er will wieder zu seinem Frühstück und der Tag hat sowieso schlecht angefangen. Seine Frau hat mal wieder ihre Albträume gehabt. Die Juden ergegnen jedenfalls daraufhin, ja, wir dürfen aber leider keine Todesurteile fällen. Richtig, ihr dürft hier gar nichts alleine. Kleine Demütigung der Juden am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Das waren so die Spitzen, die man sich lieferte. Der Gouverneur holt den Angeklagten jedenfalls zu sich in den Palast, um ihn zu verhören. Womit er die Juden im wahrsten Sinne oder im doppelten Sinne des Wortes außen vor lässt. Entscheiden muss er das Ding irgendwie. Weil es handelt sich schließlich um eine Anklage wegen Hochverrat und Aufruhr. Und im Übrigen, wenn die Juden meinen, dass er einfach ihre Urteile abnickt, also kommen und Unterschrift einfach abholen bei ihm, läuft nicht. Er will davon selber gefragt werden. Also, sie sind drinnen im Palast und der Angeklagte wird vom Gouverneur verhört. Bist du der König der Juden? Stimmt diese Anklage, die sie gegen dich vorbringen? Und daraufhin sagt der Angeklagte, du brauchst keine Angst zu haben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst hätten meine Leute dafür gesorgt, dass ich nicht hier stehen würde. Ich bin nur gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Okay, denkt sich der Gouverneur, der ist nur wirklich harmlos. Den kannst du laufen lassen. Der macht sich zwar irgendwie für irgendeine Art religiösen König halten, aber der scheint ungefährlich zu sein. Und er sagt den Satz, den er wahrscheinlich nur so genervt dahingesagt hat, aber der ihm immerhin einen Platz in den Philosophielehrbüchern einbringen sollte. Was ist Wahrheit? Und mit diesem Satz gibt er immerhin zu erkennen, dass er sich schon mal irgendwie ein bisschen mit griechischer Philosophie beschäftigt hat. Schließlich ist man ja als Gouverneur gebildet, also man muss ihm vielleicht schon unterstellen, dass er eine gewisse Schulbildung mitbrachte. Was ist Wahrheit? Das ist der berühmteste Satz von diesem Mann. Es geht also wieder vor den Palast und der Gouverneur erklärt, dass er den Angeklagten für unschuldig hält. Ach, dieser arme Irre würde doch eigentlich einen ganz guten Thanksgiving-Truthahn abgeben. Wir sagen, den jetzt zu entlassen ist gefahrlos. Und außerdem, wie gesagt, hatte seine Frau schlecht geträumt und irgendwie auch noch von dieser komischen Gestalt, die da vor ihm steht. Ach, man weiß ja nie. Er möchte ihn freilassen. Das Volk wollte Barnabas, den Rest der Geschichte. Kennt ihr. Was ist Wahrheit? Die erste Geschichte, die ich erzählt habe, war Lessings berühmte Ringparabel. Der große Text der deutschen Aufklärung. Die drei Ringe, Judentum, Christentum, Islam, alle drei gleichermaßen unecht oder gleichermaßen echt, wie man es nimmt. Entscheidend ist nicht, welcher von den drei Ringen der echte ist. Entscheidend ist nicht, welche der drei die wahre Religion ist. Entscheidend ist, ob man in seiner Religion moralisch und anständig gut lebt, ob man so lebt, dass man vor Gott und Menschen wohlgefällig ist. Da kommt so die ganze Moral der Aufklärung mit rein. In der zweiten Geschichte, die wirklich Geschichte ist, also History passiert, steht der Gouverneur Pontius Pilatus der Wahrheit in Person gegenüber. Jesus, der Sohn Gottes, der eine wahre König, der, wie er selber gesagt hat, gekommen ist, um die eine Wahrheit Gottes zu bezeugen. Was ist diese Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und darf Gott mir heute noch eine Wahrheit vorgeben, nach der ich mich zu richten habe? Ob es mir nun passt oder nicht? Und kann ich überhaupt heute Menschen noch mit diesem Gedanken kommen in unserer Kultur? Es gibt eine Wahrheit und die gilt für euch alle und für uns alle. Wo doch heute jeder seine Wahrheit, eine eigene Wahrheit hat. Und wenn es die eine Wahrheit gibt, wie kann ich sie eigentlich erkennen? Angesichts der Vielfalt der Meinungen und Ideen und Theorien, die so um uns rumschwirren. Bei diesem Prozess um Jesus damals begegnen uns damals schon drei Ideen, Konzepte, Vorstellungen von dem, was Wahrheit ist, die es ganz ähnlich heute auch noch gibt. Das erste ist das Konzept, es gibt nur eine Wahrheit. Das ist das Konzept der Juden. So war's, so ist es und so bleibt's. Es gibt eine Wahrheit, Punkt. Und die Juden hatten von jeher Anstoß erregt, weil sie an einen Gott und damit an eine Wahrheit glaubten, im Gegensatz zu den anderen Völkern, die ja polytheistisch waren, also viele Götter hatten und verehrten. Und schon im alten Kanaan sollte doch jeder seinen Baal, seine Astarte oder wie die alle hießen haben. Und nur die Israeliten sagten damals, Jahwe ist der einzige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der ganzen Welt. Das war schon ziemlich frech für die umliegenden Völker. Gut, theoretisch sollten sie das sagen, wenn man im Alten Testament aufrichtig ist. Praktisch gesehen ging das oft schief und sie haben sich verführen lassen, andere Götter anzubeten oder sie haben Jahwe gemeint, so anzubeten, wie sie es von den anderen Völkern gesehen haben, dass man Götter verehrt und so. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das Grundverständnis war, es gibt nur einen Ring, und die anderen sind schlechte Kopien. Und auch wenn die Ankläger von Jesus, die hier anschleppen, ihre eigenen Machtinteressen verfolgen, das ist völlig klar. Und natürlich wissen die, mit dem Vorwurf Gotteslästerung brauchst du einem römischen Gouverneur nicht kommen. Da steigt er nicht drauf ein. Das muss man also anders formulieren. Deswegen formulieren sie hier die Anklage, er behauptet, König der Juden zu sein. Da wird ein Gouverneur hellhörig. Aber im Prinzip lebten sie dieses Wahrheitsverständnis, auch wenn sie es manchmal so ein bisschen sich auch zurechtbiegen. Es gibt eine Wahrheit, die steht im Gesetz. Und dieses Gesetz ist buchstabengenau treu zu befolgen. Interessant, es gibt einen Text aus dem 2. Jahrhundert von den Juden, so das einzige Zeugnis der Juden über den Prozess von Jesus. Und in späteren Jahrhunderten haben die Juden ja geleugnet, Verantwortung dafür zu haben, im 2. Jahrhundert noch nicht. Sondern sie sagen, dieser Jesus, der hat die Anklage der Gotteslästerung und der Falschprophetie. Falschprophetie, Jesus hatte gesagt, ich reiße den Tempel ein, baue ihn in 3 Tagen wieder auf, war nicht passiert, also war ein falscher Prophet. Und der Zauberei. Auch nach 5. Mose, also gerade die Wunder, die er tat. Das haben die Juden zur Anklage genommen. Und wir haben Boten ausgeschickt, 40 Tage ins Land. Und ob irgendjemand was zur Verteidigung gegen den Mann vorbringen konnte, das ist nicht passiert. Also wurde er gesteinigt, wohlgemerkt gesteinigt in dieser Quelle. Das heißt, diese Quelle hat es so umgedeutet, dass es so aussieht, als wäre in einem gründlichen, völlig juristisch korrekten Prozess Jesus von einem jüdischen Gericht nach dem Gesetz, nach dem Buchstaben des Gesetzes verurteilt worden. Das stimmt natürlich historisch nicht, aber es zeigt uns die Sicht der Juden, die sie hatten. Es gibt nur eine Wahrheit und wir haben sie. Dieses Wahrheitsverständnis hat durch die Jahrhunderte die jüdisch-christliche und auch die muslimische Welt geprägt und erlebt gerade durch den Islam ja im Moment eine unglaubliche Renaissance. Es gibt eine Wahrheit, ich habe sie, und die, die sie nicht haben, müssen notfalls eine Bombe aufs Haupt kriegen. Als ich damals als Prediger in Hüttenberg meinen Dienst anfing, also wahrscheinlich wenige Monate nach der Entstehung dieses Fotos oder Jahre, da sagte mir jemand so in meinem Alter, ich bin so erzogen, dass ich das, was auf der Kanzel der Prediger sagt, nicht zu hinterfragen habe. Ich dachte, ich gehe da nicht mehr hoch. Das mache ich nicht mehr. Ich predige hier nicht mehr. Konkret bedeutet das natürlich oft, damals im Judentum wie auch heute in den Gemeinden, unsere Traditionen sind die Wahrheit. Unser Verständnis des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Was unser Prediger sagt, unsere Überzeugung, die wir mitbringen, das ist die Wahrheit und die durfte nicht hinterfragt werden. Ich habe den einen Ring und die anderen sind falsch. Also sollte man sie besser vernichten, wenn möglich mit Argumenten, gegebenenfalls mit Druck, leider eben oft auch in der Geschichte des Christentums mit Gewalt. Und da übersieht man vermutlich, auch wenn es eine Wahrheit gibt, aber meine Erkenntnismöglichkeiten derselben sind doch äußerst begrenzt. Ich bin Kind meiner Zeit, allein schon dadurch wahrscheinlich völlig betriebsblind. Wenn man mal sich mit Geschichte beschäftigt, was ich gerne tue, merkt man, wie andere Zeiten vor uns, vor 100 Jahren, Dinge völlig anders gesehen haben. Wir stehen davor, wie konntet ihr? Die waren Kinder ihrer Zeit, so wie wir Kinder unserer Zeit sind. Ich bringe meine persönliche Prägung mit. Es gibt in meiner Gemeinde, in meinem Gemeindeverband, der EG, der auch der eure ist, gewisse Traditionen, die biblisch sind, als biblisch angesehen werden. Komisch nur, in einer anderen Gemeinde, die zu einem anderen Gemeindebund kommt, werden in gewissen Fragen ganz andere Dinge für biblisch gehalten. Auch wenn man bibeltreu sein will. Keiner kann doch für sich in Anspruch nehmen, die Wahrheit, auch wenn es sie gibt, voll erkannt zu haben. Und die große Gefahr dieses Wahrheitsverständnisses sind Gesetzlichkeit, Intoleranz, auch Missbrauch der Wahrheit, um die eigene Macht zu stärken. Kommen wir zu Pilatus, der hatte ein ganz anderes Verständnis von Wahrheit. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, hat Andrea Nahles im Bundestag gesungen, wer sich erinnert. Über die Gesangskünste von Andrea Nahles wollen wir uns nicht weiter Gedanken machen, aber was sie damit ausdrücken wollte, war, die Regierung verbiegt hier gerade die Wahrheit und macht sie, wie sie ihr gefällt. Also, es gibt viele Ringe, vielleicht gibt es einen echten, wer weiß das schon so genau, nicht so wichtig, ob es einen echten gibt. Jeder soll sich seinen machen. Von Sokrates, Dem alten Philosophen stammte der Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wenn jemand zu Sokrates kam auf dem Marktplatz in Athen und meinte, irgendetwas ganz genau zu wissen, dann hat Sokrates ihn mit Fragen immer weiter gelöchert und gebohrt und gebohrt und gebohrt, bis dieser Mensch am Ende gar nichts mehr sicher wusste. Ein anderer griechischer Philosoph hat gesagt, nichts ist sicher und nicht einmal das ist sicher. Also man kann die Wahrheit nicht kennen. Es gab in der griechischen Philosophie schon einen Skeptizismus, also eine Einstellung, die sagte, wir können die Wahrheit als Menschen eigentlich nicht erkennen. Wie stark jetzt Pilatus das wirklich im Hinterkopf hatte, das müssen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber ich schätze schon, dass er eine Bildung mitbrachte, denn er war auf jeden Fall von seiner Kultur geprägt. Und diese Kultur war eine pluralistische Kultur. So ähnlich fast wie die unsere auch. Also an die alten Götter glaubte man nicht mehr so schrecklich ernsthaft. Es gab die verschiedensten Religionen und Geheimkulte. Und bitte, soll doch jeder seine Götter so verehren, wie er will, solange er, das war damals gerade im Entstehen, Rom gegenüber loyal blieb. Da ging es um Politik, um Loyalität dem Römischen Reich gegenüber, was bedeutete, als sich der Kaiserkult ausbildete, mal so ein Schälchen, weiß ich nicht, Weihrauch oder was, in so ein Schälchen werfen irgendwie oder ein paar Reiskörner, um damit symbolisch dem Kaiser zu opfern. Aber ansonsten sollte das jeder machen, wie er dachte. Und auch in Fragen der Sexualmoral, jedem Tierchen sein Pläsierchen, der berühmte Satz von Friedrich dem Großen, soll auch jeder machen, wie er denkt. Auch Abtreibung war in der Antike kein Problem. Also es ähnelte unserer Kultur, unserer Zeit überraschend stark. Oder wir kommen wieder dahin zurück. Nur, ich glaube, wir sind noch radikaler geworden. Ich vermute, dass Pilatus gesagt hätte, wenn er die Ringparabel gekannt hätte, ja, es gibt vielleicht einen echten Ring, aber ich kann ihn dann nicht genau erkennen. Wir sagen heute, es gibt 1000 Ringe. Und jeder hat seinen eigenen. Und es gibt keinen echten und es gab nie einen echten. Das ist das Lebensgefühl unserer Kultur, was ganz tief inzwischen in uns drin sitzt. Und deshalb gilt es auch als übergriffig, irgendwie irgendwem in seiner Lebensführung, auch in seiner moralischen Lebensführung, erst recht nicht, sexualethischen Lebensführung, irgendetwas vorschreiben zu wollen. Weil jeder hat ja seine Wahrheit, die er für sich finden muss. Oder gar missionieren zu wollen. Das wird von unseren Zeitgenossen als Übergriff in eine persönliche Sphäre verstanden. Weil jeder seine Wahrheit haben muss. Und wo du das Thema Mission angesprochen hast, ich glaube, dass wir da auch missionarisch umdenken müssen. In dem Sinne, wie jeder Missionar, was müssen wir tun, um die Sprache unserer Kultur zu sprechen, so wie jeder Missionar die Sprache des Landes lernen muss, in der er arbeitet, ohne dass wir damit unsere Botschaft verlieren. Aber das braucht wahrscheinlich vielleicht mal gründliches Nachdenken, wie kommen wir an die Menschen wieder ran. Das ist unser Lebensgefühl. Es gibt ein bekanntes Lied von der Band Boyzone, geschrieben ist der Text von Andrew Lloyd Webber, der bringt dieses Lebensgefühl zum Ausdruck. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what you believe is true. Oder what we believe is true heißt. Also, egal was sie sagen, egal was sie tun, egal was sie uns lehren, was du glaubst, ist die Wahrheit. Das wäre spannend, mal durchzubuchstabieren, wie kann ich jemandem, der so ein Wahrheitsverständnis hat, das Evangelium nahebringen. Wahrheit ist vor allem gefühlte Wahrheit. Ob sie nachweislich mit der Realität übereinstimmt, spielt gar nicht mehr so die gigantische Rolle. Sie kann auch ruhig gelogen sein. Hauptsache, sie passt in mein Lebensgefühl. Ulf Röller, 8 Jahre ZDF-Korrespondent in Washington, hat vor kurzem aufgehört und schrieb zum Abschied, natürlich ist Trump nicht der erste Präsident, der nicht die Wahrheit sagt oder mit Fremdenhetze versucht, Wahlen zu gewinnen. Aber wenn er beim Lügen erwischt wird, lügt er einfach weiter. Andere lassen dann das Thema fallen. Aber Trump behauptet weiter, 4 + 4 = 9. Das ist seine Strategie. Er glaubt daran, Menschen seine Mathematik aufzwingen zu können. Das ist genau das Lebensgefühl, was dahinter steckt. Was ich fühle, ist wahr. Gestern übrigens hat Trump erst behauptet, er habe im Wahlkampf nie gesagt, dass die Mexikaner ihm einen Scheck für die Mauer ausstellen. Also entweder bin ich irgendwie dement oder da stimmt was nicht. Wir schauen nach England, oder ich zumindest, und ich wundere mich über den Brexit. Was machen die da? Es ist gefühlte Wahrheit. Die gefühlte Wahrheit ist, die EU überfremdet uns, die kosten uns ganz viel, das ist ganz schädlich für uns. Die harten Fakten aller Wirtschaftsfachleute muss man dann nicht mehr so genau angucken. Und wir brauchen gar nicht so weit weggucken. Unsere gefühlte Wahrheit, durch die zuwandernden Flüchtlinge explodiert plötzlich die Kriminalität. Das ist gefühlte Wahrheit von ganz vielen Menschen. Stimmt faktisch nicht. Lässt sich nicht in Kriminalstatistiken nachweisen. Zumindest nicht, wenn man Äpfel mit Äpfeln vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen. Also wenn ich jetzt junge Männer Anfang 20 mit alten Mütterchen vergleiche, dann stimmt das. Wenn ich junge Männer Anfang 20 mit jungen Männern Anfang 20 vergleiche, dann stimmt es eben nicht mehr. Und ich glaube, dass dieses Lebensgefühl ganz tief auch bis ins Alltägliche geht bei uns. Gefühlt ist jetzt ein neues Auto dran. Oder gefühlt brauchen wir jetzt endlich mal ein Haus, ein eigenes. Weil das passt zum Lebensgefühl, das entspricht dem Standard der Menschen um uns rum. Ob die harten Fakten des Bankkontos auch gerade sagen, ein neues Auto ist dran, darüber macht man sich dann nicht mehr so viele Gedanken. In der Folge 7 Millionen Bundesbürger, also das sind glaube ich knapp unter 10%, sind überschuldet. Und das heißt, sie sind an dem Limit, wo sie bald ihre Verpflichtungen nicht mehr bedienen können. Und ich glaube, das hat eine Menge mit dieser Lebenseinstellung zu tun, dass wir meinen, was uns leisten können zu müssen, was haben zu müssen, was alle anderen haben, gefühlte Wahrheit. Aber faktisch passt das nicht so. Als ich noch Jugendarbeit in Hüttenberg gemacht habe, habe ich mit den Jugendlichen heißer Stuhl gespielt. Das heißt, ich habe mich selber auf einen heißen Stuhl gesetzt und 4 Leute, ausgewählte Talkgäste, durften mich löchern. Zum Thema ist Jesus auferstanden, das war unser Thema damals. Und ich dachte, ich will mal testen, Leute, Religion, christlicher Hintergrund, Abiturjahrgang, also die sowas können sollten, versucht mich doch mal argumentativ davon zu überzeugen, dass Jesus auferstanden ist. Und ich hatte mich natürlich auf die Gegenargumente vorbereitet. Also zum Beispiel darauf zu antworten, Jesus ist von ganz vielen Augenzeugen nach der Auferstehung gesehen worden. Und was sage ich gegen so ein Argument? Darauf hatte ich mich vorbereitet. Die Diskussion war sehr interessant. Da sagte nämlich einer der Jugendlichen ziemlich schnell, du, ob es irgendwelche Argumente dafür gibt, dass dieser Jesus auferstanden ist, das oder tatsächlich gelebt hat. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so schrecklich. Ich spüre doch, dass Jesus in mir ist, dass er in mir lebt. Dann ist doch das gar nicht so wichtig, ob ich Nachweisen oder Argumente dafür habe, dass er auferstanden ist. Das reicht mir doch. Auch wenn es um die Bibel geht, merkt man, wie dieses Wahrheitsverständnis unser Leben verändert. Tobias Feix aus Marburg hat gerade eine Studie zur Religiosität bei jugendlichen, jungen Erwachsenen veröffentlicht. Und im Zusammenhang, wir machen ja mit dem CVM im Brunnen Verlag die Bibel lesen, also Termine mit Gott, Start in den Tag, Bibel für heute, haben wir gesagt, erzähl uns doch mal, was ist in deiner Jugendstudie zu diesem Thema, zum Thema Bibelgebrauch in der Generation so von, ich glaube, 17 bis 27 rausgekommen. Und das war relativ ernüchternd. Die Bibel ist für junge Christen, und er hat wirklich nur die Frommen gefragt, nicht die anderen. Für junge Christen zwar noch wichtig, aber nicht mehr zentral für ihren Glauben. Sie steht, wenn man fragt, was macht deinen Glauben aus oder was ist der wichtigste Impuls für deinen Glauben, an 6. Stelle, an 1. Stelle Lobpreis. Deswegen heißt die Studie auch Generation Lobpreis. Die Bibel an Nummer 6, noch nach der Predigt. Gleichzeitig sind diese Leute aber überzeugt, ich kenne mich in der Bibel gut aus. Gefühlte Wahrheit. Würde man mal konkret nachfragen, wie war das noch mit und so, Josaphat und so, ja, wird wahrscheinlich dünner werden. Und auch der Umgang mit der Bibel. Man studiert die Bibel nicht mehr so, wie ich das früher gemacht habe, als ich Teenie war. Ich wollte es ja wissen. Ich war ja mit 16 zum Glauben gekommen, aus einem nicht-christlichen Hintergrund. Ich wollte wissen, was steht da, Zusammenhänge lernen. Man studiert die nicht mehr so, sondern der Vers oder der Text spricht mich jetzt gerade an. Und das ist dann wichtig. Aber dass man sich die Mühe macht, es im Zusammenhang zu verstehen, hat deutlichst abgenommen. Das ist unsere Kultur. Wir leben im postfaktischen Zeitalter. Die Wahrheit interessiert nicht mehr. Wie schnell diese gefühlte Wahrheit an ihre Grenzen kommt, kann man sehr schnell feststellen, wenn man mal einen kleinen Praxistest macht. Such dir mal im Supermarkt einen Porsche Cayenne oder irgendwie sowas. warte, bis der Besitzer kommt. Und dann nimmst du den Einkaufswagen und rahmst mit dem Einkaufswagen mal richtig schön die Stoßstange. Und dann sagst du dem Besitzer, du, das ist jetzt nur deine gefühlte Wahrheit mit der Schramme da. Ich sehe die ganz anders. Und meine gefühlte Wahrheit ist, dass ich schon immer mal testen wollte, ob Porsche gute Stoßstangen bauen kann. Da merkt man, es funktioniert nicht. Und es funktioniert auch mit Gott nicht. Was werden spätere Generationen mal sagen, was unser Götze ist? Mammon bestimmt auch, aber auch, ich mache mir meinen Gott, wie er mir gefällt. Gott darf unsere Gebete erhören. Gott darf uns im Lobpreis emotional anrühren. Aber er darf uns herzlich wenig reinreden und hat so zu sein, dass er in unser Lebenskonzept passt. Und jeder hat sich seinen eigenen kleinen Gott und damit einen Götzen zusammengebastelt. Also die Juden, die Konservativen, fleppen Jesus vor Pilatus, den Liberalen. Und Jesus, das dritte Verständnis von Wahrheit, wie es immer so tut, er lenkt das Verhör in eine ganz andere Richtung, als Pilatus beabsichtigt. Er sagte Pilatus zu ihm, Vers 37, dann bist du tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Oder wenig vorher im Johannesevangelium, Johannes 14, 16, 6, sagt Jesus die berühmten Worte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der eine wahre Ring. Nicht irgendeine Lehre, nicht irgendein Gesetz, nicht irgendeine Tradition. Er selbst, in Person. Und Pilatus, wenn du ehrlich, wirklich ehrlich nach der Wahrheit suchen würdest, dann würdest du sie jetzt und hier erkennen. Jesus selbst hat gesagt, dass nicht ein Jota vom Gesetz vergeht. Er ist nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Er bezeugt die Wahrheit. So gesehen kann man Jesus in das jüdische Verständnis von Wahrheit einordnen. Das ist sein Grundkonzept von Wahrheit, in dem er steht. Und Jesus kann sehr deutlich werden, wenn es um die Wahrheit geht. 7 Männer hast du gehabt, der, den du jetzt du hast, ist auch nicht dein Mann. Sagt einer wildfremden Frau auf den Kopf zu. Und er sitzt. War Jesus also einer von den Konservativen, von den Traditionellen? Ganz gewiss nicht. Es gibt niemanden, der schonungsloser Gesetzlichkeit und die Verwechslung der eigenen Tradition mit Gottes Wort aufgedeckt hat, als Jesus selbst. Du getünchte Wand, hat er dem Pharisäer gesagt, der nach außen hin alles befolgte und nach innen war das ausgehöhlt. Jesus hat sich mit unreinen Leuten getroffen und mit ihnen zusammengegessen. Er hat bewusst das Sabbatgebot übertreten, um deutlich zu machen, dass die Juden den Missbrauch daraus gemacht hatten und dass das Gebot der Nächstenliebe an erster Stelle steht. Er hat aber auch da, wo man sich das Gesetz schön passend abgeschwächt hatte, die ganze Radikalität von Gottes Anspruch deutlich gemacht. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Das ist viel radikaler als jeder Buchstabengehorsam, der am Sabbat die Schritte zählt. Das ist das absolute Ideal Gottes. Das kann kein Mensch zu 100% erfüllen. Genau deswegen ist Jesus gekommen. Genau deswegen lässt er sich von Pilatus verurteilen. Genau deswegen hat er sich entschieden zu sterben, weil wir diese Wahrheit nicht leben können. Das ist Wahrheit schlechthin. Jesus in Person. Und das kann man in keine Schablone stecken von traditionell und modern, konservativ oder liberal, oder wie man die Begriffe auch immer nennt. Und ich glaube, gerade die Schablone zeigt doch, ich bin eigentlich nicht an der Wahrheit interessiert, sondern daran, entweder wenn ich progressiv bin, an dem Neuen, was da kommt, oder wenn ich konservativ bin, daran, dass alles beim Alten bleibt, jedenfalls nicht an der wirklichen Wahrheit. Und ich kann manche Progressive schon verstehen, wenn sie überkommene Traditionen hinterfragen. Dass man am Sonntag den Rasen nicht mähen soll, haben wir von den Eltern gelernt. Aber wo steht davon was in der Bibel? Das müsste man erstmal diskutieren. Wo steht in der Bibel, dass man, und ihr wisst wahrscheinlich selber, was man bei euch alles nicht so macht. Auf der anderen Seite, wir können uns die Welt nicht machen, wie sie uns gefällt. Dann werden wir, wie mit dem Einkaufswagen und dem Porsche, ziemlich schnell an der Realität scheitern. Ich mache mir meinen Gott, wie er mir gefällt. Darf Jesus mir noch Vorgaben machen, wenn es um meine Lebensführung geht, wie ich lebe, wie ich mein Leben gestalte, auch wie ich mein Sexualleben gestalte. Oder biege ich mir die entsprechenden biblischen Aussagen so zurecht, dass sie dann für mich eben irgendwie passen und sage dann, ich habe meinen ganz persönlichen Ring. Und wenn man sich mal so kirchliche Verlautbarungen und Diskussionen anschaut, dann hat man schon den Eindruck, als sollte Gott in den letzten 20, 30 Jahren im Prinzip bei einer ganzen Menge von Punkten seine Meinung grundsätzlich geändert haben. Und das finde ich schon etwas merkwürdig. Natürlich, auf der anderen Seite darf man nicht sagen, ja, das hat schon immer so gelten, das gilt weiter. Wenn Luther so gedacht hätte, das war schon immer so, das bleibt auch weiter so, dann würden wir wahrscheinlich heute noch Ablassbriefe kaufen. Aber wenn man plötzlich sagt, das ist alles ganz anders, dann muss man schon auch wirklich mal Argumente dafür vorbringen können. Und dann muss es vielleicht auch neue Erkenntnisse geben, so wie Luther die Möglichkeit hatte, den Römerbrief zu lesen, was ja viele Zeitgenossen nicht konnten. Ist mir bisher noch nicht so aufgefallen in den Diskussionen. Sondern vielleicht scheint es eher so, als ob man sich einer gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung anpasst, weil eben Wahrheit eigentlich unmodern geworden ist. Bin ich bereit zu sagen, ich glaube, dass Jesus, nicht meine Tradition, auch nicht meine Überzeugung, sondern Jesus als Person, die Wahrheit in Person ist. Und dass sich Gottes Wahrheit da zeigt, wo er selber am Kreuz stirbt. Und dass dann aber auch die Bibel Gottes Wort ist, Gott uns seine Wahrheit mitteilt und ich mich nicht von der Mehrheitsmeinung verbiegen lassen will. Und wenn das klar ist, dann muss um diese Wahrheit gerungen und vielleicht auch mal gestritten werden. Und dann muss argumentiert werden. Und dann muss die Bibel aufgeschlagen werden. Dann muss gefragt werden, was hat Jesus denn wirklich gesagt? Was hat er den Menschen seiner Zeit gesagt und was sagt er uns heute? Und dann darf weder gelten die konservative oder die liberale Auffassung, sondern was ist Wahrheit? Der alte Satz von Pilatus. Das müssen wir anhand der Bibel dann rauszufinden versuchen. Wenn ich von Jesus und der Bibel her etwas erkannt habe, dann ist das die Wahrheit, nach der ich mich zu richten habe. Punkt. Dass in mein bisheriges Denken passt oder nicht, egal. Ob es konservativ oder progressiv ist, auch egal. Und dann kann man dieses Lied von der Band Boyzone plötzlich ganz anders lesen und als anders betonen. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, die Mehrheit um uns rum. What we believe is true, nämlich das Evangelium, weil wir an Jesus als Person glauben. Und diese Wahrheit hat er uns in der Bibel mitgeteilt und deswegen lohnt es sich durchaus, dieses dicke Buch mal systematisch zu studieren. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir beten dich an als die Wahrheit in Person. Du hast kein neues System gebracht von Lehren, wie man denken sollte. Du hast keine Ideologie gebracht. Du hast kein neues Gesetz gebracht, du hast dich selbst gebracht. Und da, wo du am Kreuz gestorben bist und die Hände ausbreitest und die Welt versöhnt hast mit dir selber und uns einlädst, zu dir zu kommen, da ist Wahrheit zu finden. Ja, und ich möchte dich bitten, dass wir Wahrheitssuchende bleiben, dass wir unter dem Kreuz mit dir in der Mitte wirklich ein brennendes Herz haben, an deiner Wahrheit festzuhalten. Und gib du uns deinen Geist und zeig uns, wo wir Überkommenes überdenken müssen. Zeig uns, wo deine Wahrheit aber auch vergessen wird, wo sie angepasst wird, wo es gilt, zu dir zu stehen und uns zu dir zu bekennen. Herr, und gib du uns auch den richtigen Zungenschlag, die richtigen Worte, den richtigen Punkt einzuhaken, wenn wir mit Menschen reden, die das gar nicht mehr denken können, dass es eine Wahrheit gibt, die für die ganze Welt gilt. Dass wir nicht vorschnell verurteilen, sondern zuhören und uns darauf einstellen. Herr, du kannst uns zeigen, wie wir ganz neue Wege zu Menschen finden können. Herr, wir beten dich an als den, der die Wahrheit ist. Amen.